Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit zog Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen. Denn viele, sage ich euch, werden versuchen, hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt und ihr draußen steht, an die Tür klopft und ruft: Herr, mach uns auf! Dann wird euch antworten: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben doch in deinem Beisein gegessen und getrunken, und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird euch erwidern: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und sie werden von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Und siehe, da sind Letzte, die werden Erste sein, und da sind Erste, die werden Letzte sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Brüder und Schwestern, die beiden Lesungen, die wir heute gehört haben, sind von Juden zuerst für Juden geschrieben, für das Volk Israel. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann versteht man, wie unglaublich das ist, was hier angekündigt wird. Dass nämlich nicht nur Israel erwählt ist, dieses Volk, das aus Abraham hervorgegangen ist, sondern dass Israel eine Sendung hat für die anderen, für all die anderen Völker. Und das ist dieser Moment beim Propheten Jesaja, Jesaja 66, also ganz am Ende schon dieses langen prophetischen Buches, wo es heißt: Nicht nur für die Nation Israel, sondern für alle Völker möchte ich mein Heil geben. Eine Universalität, die ein frommer Jude nur ganz schwer sich hat vorstellen können und teilweise heute noch sich schwer tut, sich vorzustellen, dass das Heil alle betrifft, alle Völker. Auch die Steirer. Das war nicht so normal damals. Da waren die Steirer nicht dabei, die Österreicher, und das waren Barbaren damals, aus der Sicht Israels. Und hier wird angekündigt: Meine Herrlichkeit soll unter allen Nationen verkündet werden. Und nicht nur das, selbst die Leviten, das heißt die Priester im Volk Israel, das Heiligste im Volk Israel, er kündigt an, dass auch aus den anderen Völkern Leviten ausgewählt werden, also Priester für den priesterlichen Dienst. Das war, als die Juden das erste Mal gehört haben, für sie eine Revolution. Das haben sie sich nicht vorstellen können. Und dahinter kommt etwas ganz Wichtiges zum Vorschein, ein wichtiges Prinzip. Der, der eine Auswählung hat, eine Auserwählung oder ein Amt, ist für die anderen da. Und nicht die anderen für ihn. Das Volk Israel als Erwählung hat eine Berufung für die ganze Menschheit und nicht die ganze Menschheit für das Volk Israel. Ein Priester ist da, um den Menschen zu dienen, um dem Volk zu dienen, nicht das Volk, dem Priester. Jemand, der eine Verantwortung, ein öffentliches Amt hat, das gilt auch für ein politisches Amt, ist nicht da, dass die anderen ihm dienen, sondern er oder sie dem Volk, den anderen. Das ist einmal eine ganz wichtige und grundlegende Aussage. Und da betrifft es uns jetzt schon, weil so einfach ist es nicht. Da sind wir noch nicht ganz angekommen, glaube ich, bei dieser Vision. Und auf diesem Hintergrund muss man das Evangelium lesen. Wenn man dann von der Anzahl der Geretteten spricht, wenn diese Frage gestellt wird, sind es nur wenige, die gerettet werden, dann denkt ein Jude zuerst an das Volk Israel, nicht an die Heiden, nicht an die Goyim. Die sind sowieso schon ganz weit weg. Und da sagt Jesus, bemüht euch, dass ihr durch die enge Tür geht. Es beginnt mit der engen Tür und der Text hört dann auf, eben mit dieser Vision, die Jesus aufgreift, dass von Osten, Westen, von Norden und von Süden, von überall her, von allen Himmelsrichtungen her, ein großes Volk Gottes als Familie im Reich Gottes vereint sein wird, zu einer Mahlgemeinschaft. Auch das ist eine ganz neue Vision. Und die enge Tür, was ist das? Was ist mit dieser engen Tür gemeint? Die Väter, wie Augustinus, haben gesagt, das ist die Tür, die Pforte der Demut. Du kommst in das Reich Gottes nur durch die Demut. Und Demut heißt, dich klein machen können oder besser gesagt, die eigene Kleinheit, die eigenen Grenzen, die Begrenztheit anerkennen. Ein schönes Bild dafür ist die kleine Tür in der Geburtsbasilika in Bethlehem. Alle, die schon dort waren, die wissen, da muss man sich bücken, damit man reinkommt. Man kommt nur einzeln rein, weil die Eroberer immer mit ihren Pferden und ihren Kamelen hineingeritten sind, als Zeichen des Stolzes und der Eroberung. Da haben sie einfach die Pforte zugemauert und nur eine ganz kleine Pforte übrig gelassen und so kannst du nur bückend, gebückt hineinkommen. Das ist ein schönes Bild für eine innere geistliche Wirklichkeit. Oder beim Begräbnisritus der Kaiser in Österreich. Wenn der Tross, die Trauerprozession ankommt bei der Kapuzinergruft und dann fragt die Stimme, dann wird angeklopft, die Stimme fragt, wer gebietet Einlass. Und dann werden alle Titel aufgezählt, die Adelstitel, die Noblesse und die erworbenen Doktortitel. Und in Österreich freuen wir uns ja immer sehr über alle Titel, nicht wahr? Und es wird aufgezählt, es ist eine lange Wurst. Und dann, wenn er aufhört, kommt die Stimme von innen und sagt, den kennen wir nicht. Und dann kommt ein zweites Mal angeklopft und dann wieder die Titel, aber in der Kurzform, also ein bisschen kürzer, wiederum, den kennen wir nicht. Und dann zum dritten Mal anklopfen, wer ist da, wer gebietet Einlass? Beim letzten Mal war es der Otto, ne? Da hieß es dann Otto, ein sterblicher und sündiger Mensch. Und dann kam die Stimme, er komme herein. Das ist ein sehr schönes Bild, was mit der engen Tür gemeint ist. Die Pforte der Demut. Aber diese Pforte der Demut, die führt hin zu diesem großen Traum der Menschheit. Ein Traum, dass alle vereint seien. Wir leben in unserer Zeit eine neue Spannung von Nationalismen, von Streit, Divisionen, dass man sich nicht mehr versteht, dass man nicht miteinander reden kann, nicht dialogieren kann unter Nationen. Aber die Sehnsucht spürt man im Volk, ist so gegenwärtig, dass wir uns einen, dass wir uns als Menschheitsfamilie begreifen, dass wir zusammengehören und wir hoffen, dass besonders die Generation, die jetzt heranwächst, diesen Sinn im Besonderen hat und auch die Verantwortung für nicht nur unsere Mutter Erde, sondern für dieses Zusammenleben. Das ist eine für mich der schönsten Erfahrungen in Rom. Man hört ja viel über Rom, auch von den Spannungen, die es in Rom gibt oder im Vatikan. Aber ich möchte euch mitteilen, was für mich die schönste Erfahrung in Rom ist. Die schönste Erfahrung ist, dass Rom eine Stadt ist, wo Menschen aus der ganzen Welt hinkommen, hinpilgern und dass wir dort in Einheit uns finden, im Gebet, im Frieden. Bei einem Gottesdienst am Petersplatz, wenn du da 100.000 Leute hast, hast du wirklich alle Farben, alle Sprachen, alle Nationen, alle Völker gegenwärtig. Und das, was die Propheten nur von ganz weit verkündet haben als Verheißung, das ist schon ein Stück Wirklichkeit geworden durch die Berufung der Kirche. Dass alle Völker sich versammeln in einem Volk, in einer Familie, in einer Menschheitsfamilie. Ja, und es ist möglich, dass Frieden ist. Es ist möglich, dass wir uns verstehen, trotz der verschiedenen Sprachen und der verschiedenen Kulturen und der verschiedenen Individualität. Und unsere Versammlung heute, auch wenn sie vielleicht weniger international ist, aber verschieden sind wir ja trotzdem. Und wir haben verschiedene Ansichten und da sind vielleicht ein paar dabei, wo er sagt, na, was tut denn der eigentlich da? Jetzt habt ihr schon gesehen, jetzt ist der Rechner halt gekommen. Also ich rede nicht von heute, sondern damals, als ich mit meinen langen Haaren hierher gekommen bin. Da war das noch was anderes mit den langen Haaren. Nicht so wie heute ist das ja normal. Was tut denn der da? Und so hey, gibt es ja heute noch. Man sagt, was tut denn der da? Oder was tut denn die da? Der will dazukehren? Die will dazukehren? Das ist damit gemeint, Brüder und Schwestern. Es geht darum, dass durch die enge Pforte der Demut mein Herz weit wird, so wie das Herz Gottes, in dem ein jeder Platz hat. Von Osten, von Westen, von Süden und von Norden. Und das ist schon verwirklicht ein Stück weit in der Kirche. Und darauf sollen wir auch stolz sein und uns freuen. Weil das ist ein prophetisches Zeichen für unsere Menschheit, gerade heute, wo man den Eindruck hat, es bröckelt alles auseinander. Und ein jeder ist wieder gegen jeden. Und man beginnt wieder ein neues Aufrüsten und Wettrüsten. Und man übt wieder für den Krieg und für den Ernstfall. Da ist dieses Zeichen so wichtig. Der Mensch, der neben mir ist, den ich treffe, wenn wir uns versammeln, er gehört zur selben Familie. Wir sind eins. Und das ist Gottes Plan mit der Menschheit. Das Ziel dieses ganzen Weges der Geschichte ist, dass wir alle vereint sind, als Menschheitsfamilie, alle Völker. Ich hoffe, wir spüren noch diese Sehnsucht in uns. Dass es möglich ist, diesen Traum zu träumen von einer vereinten Welt, von einer Zivilisation der Liebe, von einem Zusammensein, das in Wahrheit und Güte geprägt ist und von Frieden. Und das ist die Vision, die Jesus uns heute gibt. Von Osten, von Westen, von Norden und Süden werden sie kommen und im Reich Gottes zu Tische sitzen. Ja, wir werden uns im Reich Gottes wieder treffen zu dieser Mahlgemeinschaft, wo wir nicht nur, wie es hier in der Steiermark Brauch ist, ein gut gesöchtes, ein Schwammerlgulasch und eine Presswurst und was weiß ich sonst noch alles essen, sondern Mahlgemeinschaft im Sinne eines inneren Mahles, wo das, weil wenn wir essen, werden wir ja wieder hungrig. Das sättigt ja unsere Seele nicht. Was wird unsere Seele sättigen? Wenn wir endlich Gott schauen werden von Angesicht zu Angesicht und gesättigt sind mit Sinn, mit Logos, mit Wort, mit dem großen Zusammenhang für unser eigenes Leben und für die ganze Geschichte der Menschheit, wo uns das alles aufgehen wird. Warum? Eine Sättigung nach Sinn. Und eine Sättigung nach Liebe, diese große Sehnsucht, angenommen zu sein, akzeptiert zu sein, verstanden zu sein, geliebt zu sein, vielleicht sogar bedingungslos, trotz meiner ganzen Fehler, trotz meiner Irrtümer, trotz meiner Sünden, angenommen und geliebt, für immer, gesättigt. Das wird das Mahl im Reich Gottes sein. Und dafür ist unsere Eucharistiefeier, unsere Kommunion heute, unser Zusammensein, ein Zeichen. Deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenkommen, Brüder und Schwestern. Es ist nicht dasselbe, im Wald allein zu beten oder auf dem Gebirge, am Berg oder beim Bach oder beim Fluss. Das mache ich auch und kann euch nur ermutigen, es zu tun. Aber es ist wichtig, dass wir auch zusammenkommen. Denn wenn ich allein am Berg bin, habe ich keinen, der mich herausfordert, ihn zu lieben. Aber wenn wir da zusammen sind, und da sind auch andere dabei, die mich vielleicht nerven. Und das ist in jedem Zusammenleben so, dass das hier und da auch nervt.
Das wissen wir, wenn wir im Kloster leben, dass unsere Mitbrüder uns nerven und manchmal nerven wir die Mitbrüder. Aber genau dort beginnt Wachstum in der Liebe. Genau da wird mein Herz erweitert. Ja, da gehe ich durch die enge Pforte durch und komme dann ins Weite. Deswegen ist es so wichtig, unsere Versammlungen, dass wir zusammenkommen als Gemeinschaft, als Zeichen dieser großen Versammlung der Völker am Ende der Zeiten, wo im Reich Gottes wir vereint sein werden. In der großen Liebe Gottes und in einem ewigen Frieden. Amen.